Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Ernüchterung. Israelische Militäraktionen und palästinensische Raketenangriffe lassen die Friedensabsichten vergessen. Europarekord. Eine Arbeitsstunde ist nirgends so teuer wie in der Schweiz. Über 80 Franken zum Beispiel in der Finanzbranche. Verkaufsrekord. Swatch hat noch nie so viele Uhren abgesetzt wie im vergangenen Jahr. Ein Milliardengewinn winkt. Und Positionsbezüge. Die SVP steht seit dem 12. Dezember in der Opposition und wird diese Rolle im Albis-Gürtli wohl präzisieren. Die anderen bürgerlichen Parteien suchen ihren klaren Standpunkt noch und auch die Richtung, die sie von da aus einschlagen wollen. Weichenstellungen bei den Freisinnigen sind Stoff fürs Tagesgespräch mit FDP-Präsident Fulvio Pelli. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Thomas Sakola.
Im Nahen Osten gehen die Friedensbemühungen in der Gewalt unter. Im Gazastreifen feuerten Palästinenser erneut Qassam-Raketen auf Israel. Die israelische Luftwaffe reagierte mit einem weiteren Einsatz. Dabei wurde ein Palästinenser getötet. Israel riegelte heute Morgen die Grenze ab. Auch im Westjordanland haben israelische Soldaten einen gesuchten Palästinenser getötet. Es soll sich laut palästinensischen Angaben um einen Extremisten gehandelt haben. Angesichts des neuen Gewaltausbruchs denke Palästinenser Präsident Abbas über einen Abbruch der Friedensgespräche nach und auch über seinen Rücktritt. Das melden israelische Medien. So teuer wie bei uns sind keine Angestellten in Europa. Mit rund 54 Franken pro Stunde hat unser Land die höchsten Arbeitskosten in Europa, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Mit Abstand am teuersten sind Bankangestellte und Versicherungsmitarbeiter. Aber auch die Millionenboni der Top-Banker tragen zu den hohen Kosten bei. Löhne und Gehälter machen mit über 80% den Löwenanteil der Arbeitskosten aus. In der Industrie kostete 2006 eine Arbeitsstunde 54 Franken. Am billigsten sind Angestellte im Gastgewerbe. Großeltern können zur Verwandtenunterstützung von Enkelkindern nur dann herangezogen werden, wenn sie finanziell überdurchschnittlich gut gestellt sind. Konkret müssen sie monatlich über deutlich mehr als 10.000 Franken verfügen können. Mit seinem Entscheid hat das Bundesgericht die Berufung zweier Mädchen aus Zürich abgewiesen. Laut Bundesgericht ist für die Großeltern eine angemessene Altersvorsorge wichtiger als die Unterstützung von Verwandten. Der abtretende FDP-Generalsekretär Guido Schommer setzt seine Karriere in der Privatwirtschaft fort. Auf Anfang März wird der Kommunikationsbeauftragte der Schweizer Tochter des französischen Pharmakonzerns Sanofi Aventis. Der 36-jährige Schommer hatte seinen Rücktritt als FDP-Generalsekretär auf Ende Februar im letzten Jahr bekannt gegeben. Er war seit 2001 FDP-Generalsekretär. Seine Nachfolge tritt Stefan Brubacher an, bisher beim Wirtschaftsdachverband Economie Suisse tätig. Der Bieler Uhrenkonzern Swatch hat 2007 so viele Uhren verkauft wie noch nie. Der Umsatz stieg um 18% auf rund 6 Milliarden Franken. Der weltgrößte Uhrenproduzent gibt den Gewinn zwar erst Mitte März bekannt, nimmt aber nach eigenen Angaben die Milliardengrenze ins Visier. Die spektakuläre Bruchlandung einer Boeing 777 auf dem Londoner Flughafen Heathrow von gestern Nachmittag hat Auswirkungen bis heute. Erneut mussten Flüge abgesagt werden. Noch immer steht die schwer beschädigte Maschine am Ende der Landebahn. Ermittler versuchen, die Ursache des Zwischenfalls zu klären. 20 Menschen wurden verletzt, als die Boeing der British Airways vor der Landebahn im Gras aufsetzte und erst nach einer längeren Rutschpartie zum Stehen kam. Durch den Aufprall wurde beim Flugzeug das Fahrgestell abgerissen und auch die Tragflächen sind schwer beschädigt. In Sri Lanka ist es auch im Süden des Landes unruhig geworden, nachdem die Regierung den Waffenstillstand mit den tamilischen Rebellen aufgekündigt hat. In einem Dorf verschossen mutmaßliche Tamilen-Rebellen mindestens 10 Menschen, das teilte ein Armeesprecher mit. Der Ort, an dem die Zivilisten getötet wurden, liegt nahe der Stadt, wo bereits am Mittwoch bei einem Bombenanschlag 27 Menschen getötet worden waren. Nach einem Ausbruch des Vulkans Galeras im Süden Kolumbiens sind 8000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Die Eruption habe Panik und ein Verkehrschaos ausgelöst, berichten lokale Radiosender. 400.000 Einwohner der nahegelegenen Stadt Pasto wurden angewiesen, sich mit Notvorräten einzudecken. Der Vulkan Galeras ist fast 4.300 Meter hoch und gilt als einer der aktivsten in Lateinamerika. Der frühere Schachweltmeister Bobby Fischer ist im Alter von 64 Jahren gestorben, das meldet das isländische Fernsehen. Der gebürtige Amerikaner lebte seit 2005 in Island. Zuvor hatte er seine Staatsbürgerschaft demonstrativ aufgegeben. Eine Meldung vom Skisport. Der Liechtensteiner Marco Büchel liegt beim Super-G in Kitzbühel in Führung, 16 Hundertstelsekunden vor dem Österreicher Hermann Mayer und 33 Hundertstelsekunden natürlich vor dem Schweizer Didier Güsch. Dieser belegt den dritten Rang zeitgleich mit dem Österreicher Mario Scheiber.
Manchmal kommt die Ernüchterung ganz schnell. Israel geht mit der Armee gegen Palästinenser vor, Palästinenser feuern mit Raketen nach Israel. Von Frieden spricht keiner mehr. Und weiter? Die Anti-WEF-Demo in Bern wurde für morgen erst bewilligt, dann verboten, eine ungemütliche Situation. Die Neonazis in Tschechien sind radikal und gewaltbereit, aber Bürgergruppen wehren sich mit Courage. Die Militärjunta in Burma ist unnachgiebig, kein Platz für Demokratie, stellt der Weltsicherheitsrat fest und unser Korrespondent, der kürzlich in Burma unterwegs war. Und Positionsbezüge. Die SVP wird heute mal bis Gürtli wohl ihre sogenannte Opposition deutlicher machen, auch für die eigene Basis. CVP und FDP wollen morgen an Delegiertenversammlungen ihre Stellung in der sogenannten Mitte klären. Wo die Freisinnigen stehen und was von da aus hingehen soll, fragen wir ihren Präsidenten Fulvio Pelli im Tagesgespräch um 13 Uhr. Die Rede ist von Krieg. Der israelische Premier Olmert will, wie er sagt, ohne Gnade gegen die palästinensischen Extremisten vorgehen, die seit einigen Tagen aus dem Gazastreifen Raketen auf Israel abfeuern. Israel hat die Grenzübergänge nach Gaza geschlossen und geht mit Luftangriffen gegen die palästinensischen Raketenwerfer vor. Der Tag gestern endete mit 7 palästinensischen Todesopfern, der heutige Vormittag begann mit 2 weiteren. Palästinenser Präsident Abbas seinerseits droht mit dem Abbruch der Friedensverhandlungen mit Israel und mit seinem Rücktritt. Einmal mehr dreht sich die verhängnisvolle Gewaltspirale. Irene Meyer.
Es gibt nicht nur Militante und Besatzer in diesem Krieg, es gibt auch Väter. Noam Shalit ist einer und Mahmoud Sahar. Noam Shalits Sohn heißt Gilad und ist jener israelische Soldat, der seit Frühsommer 2006 in Geiselhaft der Hamas ist. Mahmoud Sahar hatte einen Sohn namens Hussam. Am letzten Dienstag wurde der 23-jährige Palästinenser von der israelischen Armee in Gazastadt getötet. Noam Shalit, der Israeli, der hofft, seinen Sohn Gilad irgendwann wieder leben zu sehen, hat Mahmoud Sahar einen Brief geschrieben, kondoliert zum Tod seines Sohnes Hussam. Mahmoud Sahar, der Hamas-Hardliner, hat den Brief erhalten. Beantwortet habe er ihn noch nicht, sagt er. Kann sein, dass die beiden so unterschiedlichen Väter denken, sie zahlten einen zu hohen Preis. Kann sein, dass sie in dieser Situation Gemeinsames empfinden. Vor dem Hintergrund der israelischen Offensive im Gazastreifen mag dies eine Episode sein. Irgendwie drückt sie aber auch aus, was Kommentatoren in mehreren Zeitungen schreiben, auch in israelischen. Es sei der falsche Weg. Die Politik der Regierung Olmert und seines Verteidigungsministers Barak sei kontraproduktiv, schreibt Yediot Achronot. Olmert wolle den anhaltenden Beschuss von Sderot durch palästinensische Qassam-Raketen stoppen und erreiche genau das Gegenteil. Seit Tagen regne es geradezu Raketen auf israelisches Gebiet. Die Bilder von verängstigten und verletzten Einwohnern von Sderot illustrieren es. Olmert und Barak aber wollen laut eigenen Worten die palästinensischen Militanten gnadenlos weiter bekämpfen und betonen, es sei nicht ihr Wunsch, Zivilisten zu töten. Laut einer palästinensischen Menschenrechtsorganisation waren 8 der insgesamt 27 seit Dienstag getöteten Palästinenser Zivilisten. Die letzte, die es traf, war eine Frau auf einem Eselskarren in Gazastadt. Die Hamas und andere militante Organisationen schwören im nun ganz abgeriegelten Gazastreifen Rache und feuern eine Rakete nach der anderen nach Sderot und vielleicht bald nach Aschkelon. Auch diese große israelische Stadt liegt unterdessen in Reichweite der palästinensischen Raketen. Hamas wolle so einen Waffenstillstand mit Israel erzwingen, glauben einige Beobachter. Die anderen sehen den eben lancierten Friedensprozess bereits in Trümmern. Palästinenser-Präsident Abbas nährt diese Befürchtung. Er droht, die Verhandlungen abzubrechen und zurückzutreten. Die Palästinenser, so Abbas, sehen die israelische Offensive als direktes Resultat des Besuches von US-Präsident Bush und gewinnen den Eindruck, er, Abbas, sei deshalb mitverantwortlich. Geschwächt wird Abbas auch durch das israelische Vorgehen im besetzten Westjordanland. Dort stürmte die israelische Armee ein Flüchtlingslager und tötete ein Mitglied der Al-Aqsa-Brigaden. Ausgerechnet in Nablus, der Stadt im Westjordanland, die zum Modell von palästinensischer Selbstverwaltung und wirtschaftlichem Aufschwung werden sollte.
Die Stadt Bern hat möglicherweise einen ungemütlichen Samstagnachmittag vor sich. Eine Demonstration gegen das Davoser Weltwirtschaftsforum WEF ist angekündigt. Die Stadtregierung hatte die Kundgebung zunächst bewilligt, wegen befürchteter Ausschreitungen hat sie die Bewilligung dann kurzfristig zurückgezogen. Das macht den Blick auf den Samstag nicht gemütlicher. Der Kommentar von Bern-Korrespondent Toni Koller.
Die rot-grüne Berner Stadtregierung steht unter Druck. Am vergangenen 6. Oktober stand eine schlecht disponierte Polizei der Zerstörungswut von Anti-SVP-Krawallanten ziemlich hilflos gegenüber. Und ein weiteres solches Ereignis will man unter allen Umständen vermeiden. Umso mehr, als im Herbst Wahlen anstehen. Als sich nun der Berner Altaktivist und Demo-Organisator Anton Giovanni Schumacher gegenüber den Medien in gewohnt konfliktfreudiger Weise über die Natur des Anti-WEF-Widerstands zu äußern begann, lag ein Rückzug der Kundgebungsbewilligung als erster Schritt auf der Hand. Denn wer setzt sich schon gern dem Vorwurf aus, drohendem Unheil tatenlos entgegenzusehen? Der Bewilligungsentzug liegt also durchaus im Interesse der Stadtoberen. Ob er auch einem gemütlichen Berner Samstagnachmittag dient, ist eine andere Frage. Die Anti-WEF-Bewegung will ihren Umzug so oder so durchführen. Laut, aber friedlich und ohne Gewalt, wie sie verlauten ließ. Schumacher sei in den Medien falsch zitiert worden und man werde sich an alle Vorgaben der nun ungültigen Bewilligung halten. Die Behörden andererseits haben deutlich gemacht, dass die nicht genehmigte Demonstration keinesfalls geduldet werde. Wenn nun beide Seiten, die Polizei und die Demonstranten, ihre Versprechen wahrmachen, dann heißt das, die Polizei treibt mit Gewalt eine bis dahin friedliche Menge auseinander. Genau dies aber ist der heißeste Zündstoff für Randale. Jene, die nur auf ein solches Signal warten, toben sich umso hemmungsloser und schwer kontrollierbar aus, wenn, aus ihrer Sicht, die Polizei angefangen hat. Wie sich die Polizei am Samstag tatsächlich verhält, ob sie deeskalative Zurückhaltung üben wird, ist ihr Geheimnis, umso mehr als seit der Berner Polizeifusion erstmals die Kantonspolizei zuständig ist. Klar ist nur, dass sie hart eingreifen wird, sollte sich die Kundgebung ungebührlich verhalten. Ob bewilligt oder unbewilligt, spielt dabei überhaupt keine Rolle.
Nach Wochen der Unklarheit will der abgewählte Bundesrat Christoph Blocher heute Abend an der SVP-Albis-Gürtli-Tagung Klartext reden zur Oppositionsrolle der SVP. Die Spannung ist hoch, die Erwartungen an die SVP-Spitze auch. Aber was sagt eigentlich die SVP-Basis dazu? Zum Beispiel in Holzigen im Kanton Aargau, eine SVP-Hochburg, wo bei den letzten Nationalratswahlen 72% SVP wählten. Die Reportage von Monika Zumbrunn aus Holzigen über Wünsche und Erwartungen an eine SVP in der Opposition.
Willkommen in Holzigen, begrüßt ein Schild die Besucher am Dorfeingang. Nebenan die grosse Reithalle, wo die SVP Schweiz gerne ihre grossen Parteifeste feiert. An diesem späten Morgen sind die Straßen leer. Schon fast voll ist das Café Rex im Dorfzentrum. An den Tischen warten 2 Dutzend Seniorinnen und Senioren geduldig auf ihr Mittagessen. Die Enttäuschung über die Abwahl von Christoph Blocher ist noch nicht ganz verdaut. Und man ist sich einig, die Opposition sei richtig.
Ich finde es gut, dass es ein bisschen Power gibt gegen die linke, schwarze Seite.
Das SVP-Mitglied mag allerdings noch nicht so recht an diese Opposition glauben. Etwas ratlos ist auch die Frau vis-à-vis. Die Erwartungen an ihre Partei erweisen sich als vage Hoffnungen.
Ja, meine, jetzt ist die Partei schon aufs Volk eingegangen. Ich hoffe, dass sie weiterhin auch aufs Volk eingehen, oder?
Der Tessiner Braten wird serviert, das Essen beginnt. Wir wechseln die Lokalität und besuchen Peter Lüscher auf seinem Bauernhof am Rande Holzikens. Der junge Bauer und SVP-Gemeinderat wünscht sich eine gemäßigte Opposition. Das heißt, Kompromisse eingehen, wo gute Ideen auch von links auf dem Tisch lägen. Für Bauer Lüscher steht mehr auf dem Spiel. Er ist auf staatliche Subventionen angewiesen. Befürchtet er, dass eine SVP-Opposition aus Prinzip den Bauern insgesamt schaden könnte? Peter Lüscher seufzt.
Ich hoffe nicht. Also vor allem der Bauernstand, habe ich das Gefühl, hat ja in allen Lagern seine Vertreter. Und das ist jetzt genau eine Frage, wo ich denke, gute Vorschläge von der Regierung selber kommen. Und dort denke ich, hat die SVP kein Problem, auch die Meinung zu unterstützen, die die Regierung bringt.
Eine Opposition à la carte sozusagen. Peter Lüscher muss wieder in den Stall, die Arbeit ruft. Zurück im Dorfzentrum, beim Laden an der Hauptstrasse, herrscht wenig Betrieb. Spricht man die Leute auf die SVP an, zeigt sich eine durchaus kritische Parteibasis. So haben diese beiden Holzickerinnen, zwei SVP-Sympathisantinnen, klare Vorstellungen von einer SVP in der Opposition.
Weiter, was der Blocher hat angefangen, aber vielleicht nicht mehr so krass. Er hat eigentlich da die schwarzen Schöfli. Vielleicht ist das ja nicht ganz gut, eben von Kille, von Menschenrecht und solches Zeug. Aber einfach schauen, was passiert.
Ja, sie muss sich einfach etwas überlegen, ob sie wirklich auf dem richtigen Weg sind oder nicht. Also ich denke, sind sie sicher, aber eben, ob man nicht etwas ein bisschen ändern muss. Oder eben so für Jünger mit dem Toni Brunner und so, denke ich, ist schon noch eine gute Sache.
Keine Frage, die SVP-Hochburg Holzicken im Mittelland, geografisch und auch politisch näher bei Zürich als bei Bern. Und trotzdem, Holzicken zeigt sich von seiner gemäßigten Seite. Man will zwar, dass die SVP auch in Zukunft Tabuthemen beackert, aber nicht so aggressiv wie bisher. Im Gemeindehaus überrascht dies nicht. Hans-Ulrich Mattis, SVP-Schwergewicht im Kanton Aargau, seit 38 Jahren Holziker Gemeindeschreiber und bekannt für seine markigen Worte. Hans-Ulrich Mattis kennt die Leute an der Basis und fasst die Erwartungen an die SVP-Spitze so zusammen.
Mit der Rolle, die jetzt die SVP drinnen ist, als man sagt, sie ist jetzt in der Opposition, dass man mit dieser sorgfältig umgeht, pflichtbewusst umgeht, nicht anfängt, im Zeug umzuhauen. Die Leute erwarten da, dass nicht nur gebaudert wird, sondern dass konstruktiv Politik gemacht wird.
Das war die Reportage von Monika Zumbrunn aus dem aargauischen Holzigen. Zur Oppositionsrolle der SVP gibt es ein Dossier auf unserer Homepage drs.ch. Neonazis in Osteuropa sind berüchtigt für ihren Radikalismus und ihre Gewaltbereitschaft. Und es gelingt ihnen auch immer wieder, die Gesellschaft mit perfiden Sticheleien herauszufordern. Gegenwärtig empören Neonazis in Tschechien die Öffentlichkeit. Sie wollen durch die Stadt Pilsen marschieren, und zwar morgen, ein weiteres Mal an einem historisch belasteten Datum. Der Bericht von DRS Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann.
Die tschechischen Neonazis sind immer gut für Provokationen. Vor zwei Monaten am Jahrestag der Reichskristallnacht wollten sie durch das jüdische Viertel in Prag marschieren, angeblich um gegen die Auslandeinsätze der tschechischen Armee zu protestieren. Morgen Samstag nun ist ein Marsch durch Pilsen geplant, ausgerechnet am Jahrestag des ersten Transports von 2000 Pilsner Juden ins Konzentrationslager Theresienstadt. Diesmal geben die Nazis vor, für die Meinungsfreiheit demonstrieren zu wollen. Doch man werde sich die Provokation nicht gefallen lassen, sagt Svatopluk Karasek, ein ehemaliger Bürgerrechtler und Parlamentsabgeordneter, der nun gegen den Antisemitismus kämpft.
Wenn wir das gleichgültig lassen, dann ist das immer gefährlich. Aber diese Zeichen setzen ist sehr wichtig, dass das nicht sich weiter verbreitet. Die meisten in unserem Lande sind dagegen.
Tatsächlich hat die Neonazi-Szene in Tschechien keine große Bedeutung, aber sie schafft es immer wieder, sich durch gezielte Aktionen Gehör zu verschaffen. Bei dem Kundgebungsversuch in Prag stießen die Rechtsextremisten auf massiven Widerstand der Bevölkerung. Tausende stellten sich den Glatzköpfen in den Weg. Es war dies ein eindrückliches Zeichen der sonst etwas träge gewordenen tschechischen Bürgergesellschaft, dass sie nichts hält von extremistischen Tendenzen. Nun starten die gedemütigten Neonazis in Pilsen also einen weiteren Versuch und sie hoffen auf Unterstützung von Gesinnungsgenossen aus Deutschland. Dort wird auf den einschlägigen Internetseiten zur Teilnahme am Marsch in der tschechischen Nachbarschaft aufgerufen. Die Pilsner Stadtbehörden haben die Aktion zunächst erlaubt, weil es keine rechtliche Handhabe gäbe, um solche Kundgebungen zu unterbinden. Gestern dann kam die Kehrtwende und der Bürgermeister hat auf öffentlichen Druck hin den Marsch nun doch verboten. Allerdings besteht kein Zweifel darüber, dass er trotzdem stattfindet, vielleicht in etwas reduziertem Umfang und nach neuen Gerüchten vielleicht sogar in Prag. Für Fedor Gahl von der Liga gegen Antisemitismus umso wichtiger, dass der Widerstand nicht bloß der Polizei überlassen wird.
Ulice byla bojiště radikálních, fašizoidních, neonacistických skinheadů a my na té ulici budeme stát také.
Die Straße sei zum Schlachtfeld der radikalen, faschistoiden Skinheads geworden und nun müssten sich die Bürger auch hinstellen und die Orte verteidigen, die ihnen heilig seien. Die Rechtsextremisten wollen nämlich auch in Pilsen wieder jüdische Einrichtungen behelligen und an der Synagoge vorbeimarschieren, wo jüdische und christliche Kreise sowie Nichtregierungsorganisationen ihre Gegenkundgebung abhalten werden. Eine Konfrontation soll unter allen Umständen vermieden werden und deshalb ist die Polizei in Alarmbereitschaft und wird sich mit einem Großaufgebot dazwischenstellen.
Das war Mark Lehmann, seit Anfang Jahr Korrespondent von Schweizer Radio DRS in Prag. Unter dem Traktandum Lage in Burma hat sich der Weltsicherheitsrat vom UNO-Sondergesandten Ibrahim Gambari berichten lassen, was sich im südostasiatischen Land getan hat seit letzten Herbst. Ziemlich blutig hat das Militär damals friedliche Proteste von Mönchen niedergeschlagen. Die Junta geriet unter internationalen Druck, westliche Staaten boykottieren Burma, offensichtlich mit wenig Wirkung. Der Mangel an Erfolg sei riesig, sagte der amerikanische UNO-Botschafter. Was das im Klartext heiße, fragte ich Peter Achten in Peking. Alles beim Alten in Burma, jetzt, wo das Scheinwerferlicht weg ist.
Nun, in den letzten 3-4 Monaten hat sich nur ganz, ganz wenig bewegt. Ich bin eben aus Burma zurück und ich muss sagen, es hat sich nichts verändert. Die Stimmung ist, um es ganz kurz zu formulieren, Resignation, aber auch Hoffnung.
Und was bewirken die Boykotte im Land? Bei solchen Maßnahmen besteht ja immer das Risiko, dass es die Falschen trifft.
So ist es. Die Boykotte bewirken wenig, weil nicht zuletzt auch die großen Nachbarn, wie zum Beispiel Indien, China und insbesondere auch Thailand, diese Boykotte unterlaufen. Und deshalb muss man sagen, die Boykotte aus Amerika und Europa, die bewirken wenig bis eigentlich gar nichts.
Peter Achten, könnte ein neuer Anlauf, ein neuer Besuch von Ibrahim Gambari etwas bewegen?
Die Leute in Burma, die haben mir alle gesagt, Ibrahim Gambari und die UNO werden wenig bewegen, aber ich denke trotzdem, dass der Gambari-Besuch wichtig ist, einfach deshalb, um auf die Generäle Druck auszuüben. Man darf nicht vergessen, Aung San Suu Kyi, die Friedensnobelpreisträgerin, die ist immer noch unter Hausarrest seit langen Jahren und der internationale Druck kann wenigstens bewirken, dass die Generäle dann irgendwann vielleicht sich doch etwas ausdenken, um die Situation ein wenig zu verbessern. Nicht zuletzt eben die Freilassung von Aung San Suu Kyi.
Und könnte das denn der Opposition neuen Mut geben?
Das ist wirklich so. Wie gesagt, die im Innern von Burma denkt man, nur durch eigene Kraft kann man Freiheit und weniger Angst bekommen, nur durch die eigene Aktion. Und mit dem internationalen Druck wird die Opposition eben ermutigt. Das ist ganz, ganz wichtig.
Peter Achten hat, wie gesagt, vor kurzem Burma bereist. Dabei hat er im Hochland von Burma, im Shan-Staat, eine bemerkenswerte Frau getroffen. Hier ist seine Reportage.
Abfahrt frühmorgens in Pinulin, einem Ort in Ostburma, wo einst auf über 1000 Meter Höhe die britischen Kolonialherren der Tropenhitze entgehen wollten und wo heute die Militärs eine topmoderne Militärakademie betreiben zur Schulung der, wie es heißt, Elite der Nation. Der Zug ist mit Menschen, Waren, Hühnern und Schweinen vollgepackt. Auf dem Dach fahren Dutzende weiterer Passagiere mit. Der von einer Diesellok angetriebene Zug bringt es auf maximal 40 Stundenkilometer. Die koloniale Infrastruktur ist seit über 60 Jahren immer nur ganz knapp imstande gehalten worden. Der Zug überquert die zweithöchste Eisenbahnbrücke der Welt bei Namkyo. In der Kleinstadt Tibor sind jetzt nach dem Boykott des Westens kaum mehr Touristen anzutreffen. Tibor war einst Sitz des Schahenfürsten Cao Anjia. Der Neffe des letzten Fürsten hat bis vor einem Jahr im alten kleinen Palast gewohnt. Jetzt sitzt er 150 Kilometer entfernt in Mandalay im Gefängnis. Seine Frau, die rund 60 Jahre alte Madame Foon, darf ihn zweimal pro Monat besuchen. Wie aber ist Madame Foons Mann ins Gefängnis gekommen? Die Geschichte beginnt vor über 40 Jahren. Die Fürsten der vielen kleineren und größeren Schangebiete wurden in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts von den Militärs verhaftet. Die meisten kamen wieder frei. Doch der Fürst von Tibor, verheiratet mit der Österreicherin Inge Eberhard, blieb verschollen. Madame Fu erzählt.
Inge, she didn't get any letters. She tried to give it to the military. The military said they didn't arrest him. So she tried to find ways and means to find out where he was. So secretly she found out that he was killed.
Inge Eberhard habe an die Militärs geschrieben. Nein, ihr Mann sei nicht verhaftet worden, bekam sie zur Antwort. Dann aber habe sie herausgefunden, dass er getötet worden sei. Darauf habe Inge Eberhard ein Buch geschrieben mit dem Titel »Zwielicht über Burma – Mein Leben als Schan-Prinzessin«. Das Buch sei auch auf Deutsch herausgekommen.
So she wrote the book called »Twilight over Burma – My Life as a Schan-Princess«. It's also translated to German.
Inge Eberhard Sarge hat sich seither, inzwischen in den USA ansässig, für die Sache Burmas und insbesondere für die Schan eingesetzt. Nach Burma jedoch durfte sie und ihre drei Kinder nie mehr einreisen. Mit Inge, so Madame Foon, habe sie leider keinen Kontakt mehr.
So up to now we have no contact with her, because she knows if she keeps in touch with us, we'll get into trouble. So that's why no contact from her.
Der Grund für die unterbrochene Beziehung, so Madame Foon, sei der, dass Inge sie in Tibor nicht in Gefahr bringen wolle. Da seien die Militärs nämlich gnadenlos. Madame Foons Mann hat Inge Eberhards Buch »Zwielicht in Burma« übersetzt. Und das hat ihm die 13 Jahre Gefängnis eingetragen. Auf die jüngsten Demonstrationen in Mandalay und Yangon angesprochen, sagt Madame Foon nur, sie hoffe, dass sich bald etwas ändern werde.
We are hopeful that very soon things will change. So hope and pray for Burma and spread the news.
Beten Sie für uns, sagt Madame Foon zum Abschied, und verbreiten Sie die Nachricht.
Begegnung in Burma, das war eine Reportage von Peter Achten.